Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Redocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in dem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Influencer. Das sind Menschen, die im Internet auf verschiedensten Plattformen präsent sind mit verschiedensten Themen. Fitness, Beauty, Lifestyle, Comedy und so weiter. Eine große Followerschaft haben und in der Regel Geld mit Werbeschaltungen verdienen. Was sie sagen, kann einen großen Einfluss haben. Wie gehen junge Menschen damit um? Warum folgen sie welchen Influencern und wie stark lassen sie sich von ihnen beeinflussen? Unsere Studie Use the News hat dies in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presseagentur beleuchtet. Eine Studienautorin ist heute zu Gast, Leonie Wunderlich. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Seit 2020 bist du bei uns am HBI und forschst zu Medien- und Nachrichtennutzung in digitalen Medienumgebungen. Du warst auch schon mal im Bredocast zu Gast, da haben wir auch über eine Teilstudie aus diesem ganzen Use the News-Komplex gesprochen. Vielleicht erklärst du mal kurz, was will die ganze Studienreihe herausfinden? Wie kamst du der Kooperation mit der DPA?
Genau, also das ist angesiedelt im Gesamtprojekt Use the News. Da kooperieren wir als Leibniz-Institut mit der Deutschen Presseagentur, aber noch ganz vielen anderen Medienanbietern aus dem Print- und Rundfunkbereich, online, privat, öffentlich-rechtlich etc. Und auch mit dem Amt für Medien der Stadt Hamburg. Und im Rahmen dieser Gesamtkooperation sind wir, also insbesondere Sascha Hölig und ich, früher noch Uwe Hasebrink, der ja jetzt nicht mehr am Institut ist.
Genau.
Für die wissenschaftliche Seite verantwortlich und die von dir angesprochene Studie, das war die Use the News Studie 2021, eher so eine Grundlagenstudie, wo wir uns angeschaut haben, wie Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland sich informieren. Und die Studie, über die wir heute sprechen, das ist eben eine Teilstudie, die auch im Rahmen dieses Projektes entstanden ist, die aber eben nur einen Teil fokussiert. Und
Nämlich Influencer habe ich es eingangs genannt. Ihr habt euch angeschaut, also ihr habt euch mit jungen Leuten gesprochen, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, welchen Influencern sie auf welchen Kanälen folgen, was die Motive dahinter sind. Jetzt vielleicht lass uns zu Beginn kurz definieren, was das überhaupt ist, ein Influencer. Man verwendet den Begriff jetzt sehr inflationär. Gibt es eine wissenschaftliche Definition von diesem Medienakteur, nenne ich es jetzt mal?
Genau, also es ist schon so, dass in den letzten Jahren die Beschäftigung ja mit dieser Personengruppe, sag ich mal, zugenommen hat. Es ist dann öfter von Social Media Influencern die Rede. Eine einheitliche Definition hat sich bislang noch nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt viele Studien, die die Social Media Influencer auch als Meinungsführer konzeptionalisieren, weil sie ja eine große Followerschaft haben und ihnen auch insgesamt ein großes Vermittlungs- beziehungsweise auch Beeinflussungspotenzial zugeschrieben wird. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass unter anderem unsere Studie, die Use the News Studie vom letzten Jahr, aber auch Studien wie der Reuters Digital News Report zeigen, dass eben diese Akteure, nämlich Influencer, zunehmend wichtig sind, wenn es darum geht, sich zu informieren. Also in sozialen Medien wird denen viel Beachtung geschenkt und auch sieht man, dass eben die Rolle, die sie in der Meinungsbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einnehmen, eben groß ist. Aber es ist gut, dass du den Begriff ansprichst, denn was wir sehen, es wird dann natürlich danach gefragt, inwiefern Influencern gefolgt wird, inwiefern die wichtig sind. Aber was man eigentlich gar nicht richtig weiß, ist, was die Nutzenden selbst mit dem Begriff verbinden.
Ja.
Und deswegen, das war auch ein Hintergrund der Studie, dass wir sozusagen gesagt haben, die Perspektive des Publikums fehlt ein bisschen. Wie werden denn Influencer aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer wirklich definiert?
Das habt ihr gemacht. Ihr seid zu Jugendlichen, jungen Erwachsenen gegangen und habt sie gefragt, was sie unter dem Begriff verstehen. Habt ihr den Begriff schon verwendet in euren Fragen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein. Genau, also wir haben Leitfadeninterviews geführt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das heißt also uns mit denen an den Tisch gesetzt hier im Institut oder auch über Zoom eben. und mit denen darüber gesprochen. Und wir sind dabei ganz offen herangegangen. Also wir sind eingestiegen mit der Frage, ja, welche sozialen Plattformen überhaupt im Alltag eine Rolle spielen und welchen Accounts oder Kanälen dort gefolgt wird. Also wir haben den Begriff des Influencers, der Influencerin gar nicht verwendet, sondern sind ja sehr offen rangegangen, weil wir wirklich herausfinden wollen, wir wollten die Vielfalt aller gefolgten Accounts herausfinden. Und sobald dann aber von den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen selbst der Begriff genannt wurde, also beispielsweise, und dann folge ich noch Influencerin XY oder der und der Person dem Influencer, dann sind wir sozusagen darauf eingegangen und haben dann nachgefragt, warum dieser Account oder diese Person denn jetzt so bezeichnet wurde, was darunter verstanden wird, was ein Influencer, eine Influencerin ausmacht, etc.
Mhm. Genau. Sagt vielleicht nochmal kurz, mit wie vielen Leuten habt ihr insgesamt gesprochen und...
Ja, wir haben insgesamt mit 22 Personen gesprochen, 12 jungen Erwachsenen und 10 Jugendlichen. Jugendliche, damit meinen wir eben Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, und junge Erwachsene, das sind dann die 18- bis 24-Jährigen. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wir, es ist ja ein qualitatives Sample, wir haben darauf geachtet, dass sie befragten Personen eben gemischt zusammengesetzt sind, mit Blick auf ihr Geschlecht, mit Blick auf eben ihr Alter, ihren Wohnort, ihren formalen Bildungshintergrund, um ja sozusagen sehr breites Sample zu bekommen.
Das heißt, es ist ganz deutschlandweit, habt ihr Jugendliche?
Also wir haben hauptsächlich rekrutiert in Hamburg, aber auch in Düsseldorf, Köln-Bonn, genau, Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg, in den drei Großstädten und jeweils dann Vororte der Großstädte.
Und eine qualitative Studie hast du schon erwähnt, vielleicht kurz zur Erklärung. Das bedeutet, dass ich keine standardisierten Fragen verwendet habe, die man dann hinterher statistisch auswerten könnte, sondern es waren offene Fragen und ja, die Jugendlichen konnten frei assoziieren und antworten, was natürlich dann hinterher bei der Analyse für euch schwierig ist.
Genau, also wir hatten natürlich schon einen Leitfaden, deswegen nennt man das so halbstrukturierte Leitfadeninterviews, weil ja schon immer ähnliche Fragen gestellt werden. Also wir reden ja nicht mit den Befragten über ganz andere Sachen, sondern es sind immer ähnliche Fragen, die so den Leitfaden bilden. Aber das Tolle an der Methode ist eben, dass man dann individuell auf die Person eingehen kann, auf die Äußerungen eingehen kann, dass nochmal Dinge erklärt werden können oder dass nachgefragt werden kann. Und sowas bleibt natürlich bei einem standardisierten Fragebogen, wenn man nur Ankreuzoptionen hat, dann hat das funktioniert natürlich nicht. Und das ist eben das Schöne an dieser qualitativen Methode, ja, was es aber natürlich nicht einfacher macht in der Auswertung.
Ja, ne? Klar. Wahrscheinlich passt es auch für eure Forschungszwecke besonders gut, weil ihr ja, wie du gerade gesagt hast, erst herausfinden wollt, was verstehen die Leute unter dem Begriff Influencer. Und da können sie eben einfach weit ausholen und erzählen. Möchtest du vielleicht ein bisschen uns einen Einblick geben, was die Jugendlichen sich so unter dem Begriff vorgestellt haben?
Ja, gerne. Genau, also das war sozusagen eine Schwerpunktfrage, die wir uns auch im Vorfeld der Studie gestellt haben, was überhaupt junge Nutzerinnen und Nutzer unter diesem Begriff verstehen. Das heißt halt, welche Merkmale oder Eigenschaften damit assoziiert werden und was auch für ein Wissen besteht über diese Personengruppe. Und wir sehen eben, dass es schon wirklich konkrete Definitionsversuche gibt von den Befragten, die Influencer als Personen beschreiben, die in der Öffentlichkeit stehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind Personen, die irgendwie ihr Leben öffentlich machen, die sehr viel über sich selbst posten. Und insgesamt ist es so, dass vor allem die Kriterien Themenbereich und Finanzierung herangezogen werden, um Influencer zu beschreiben. Also das ähnelt auch so ein bisschen dem, was teilweise in der Forschungsliteratur getan wird, also dass eben Influencer kategorisiert werden. Und da sehen wir auch, dass eben diese Kriterien von den Nutzerinnen und Nutzern selbst herangezogen werden. Also Themenbereiche heißt, dass eben Influencer als Persönlichkeiten verstanden werden, die hauptsächlich Inhalte zu Beauty, Mode, Fitness, Lifestyle-Themen machen. Und was die Finanzierung angeht, dass eben die Einkommensquelle dieser Persönlichkeiten die Werbefinanzierung ist, Werbekooperationen etc. Und gleichzeitig werden aber auch sozusagen verschiedene Influencer, Influencerinnen untereinander unterschieden. Und da werden beispielsweise Kriterien wie die Reichweite rangezogen, also dass die Befragten von kleinen und größeren Influencerinnen reden oder auch die persönlichen Kontakt- und Austauschmöglichkeiten, inwiefern Influencer, Influencerin kommuniziert werden kann. Genauso wie die wahrgenommene Persönlichkeit und die Werte von Influencern und zuletzt die wahrgenommene Authentizität. Also das heißt, wie authentisch ist das eigentlich, was mir da präsentiert wird, oder kommt das doch nur gespielt rüber?
Mhm. Das ist interessant, dass der Punkt Finanzierung als Definition genannt wurde, also, oder als ein Aspekt für die Definition genannt wurde. Denn würde dann eine Internetpersönlichkeit, die öffentlich-rechtlich finanziert wird, und nicht über Werbeeinnahmen ihr Geld verdient, dann in den Augen der Jugendlichen nicht als Influencer gelten, sondern als, weiß nicht, Journalist oder so?
Ja, also das ist zum einen ganz interessant, weil wirklich dieser Aspekt der Werbefinanzierung immer das Erste war, was so genannt wird.
Wirklich?
Ja, die verdienen ihr Geld mit Werbung,
ja.
Die machen Werbekooperationen. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, da ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt an die Interviews denke, da scheiden sich so ein bisschen die Meinung, aber was oder wen viele von unseren Befragten zumindest verfolgen, ist Mr. Wissen2Go auf YouTube, der ja redaktionell angebunden ist, also auch einen öffentlich-rechtlichen Hintergrund hat. Und da ist es so, dass die Befragten, die ihn abonniert haben und ihn auch verfolgen, dieses Kriterium, nämlich der Finanzierung, heranziehen, um zu sagen, nee, der macht ja keine Werbung für irgendwas, der ist ja, der wird ja nicht werbefinanziert, der gehört ja, glaube ich, zu den Öffentlich-Rechtlichen. Also das ist eine Sache, die gar nicht immer so wahrgenommen wird, ob das jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist oder nicht. Aber es ist schon so, wie du sagst, dass am Beispiel von Mr. Wissen2Go zumindest er dann eben nicht als typischer Influencer gilt.
Das ist interessant. Kurz zur Erklärung, das ist ein YouTuber, glaube ich, der Videos zu, ja, so genau. Erklärvideos macht über verschiedenste Themen.
Ja, Mirko Drotschmann heißt er. Es ist ein YouTuber, der einen eigenen Channel hat, eben Mr. Wissen2Go, und da vor allem ja so allgemein aktuelle Themen behandelt und erklärt in kurzen Videos.
Mhm. Und der ist seit einiger Zeit Teil dieses öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk.
Ja, ich weiß gar nicht genau seit wann, aber der macht das schon seit einigen Jahren.
Ja. Und dadurch wird er sozusagen von den Jugendlichen nicht mehr als Influencer wahrgenommen. Das ist echt interessant.
Ja, beziehungsweise er wird eben nicht so als klassischer Influencer bezeichnet, weil bei ihm diese Komponente fehlt, dass er ja, ja nur Werbung macht oder Produktwerbung zum Beispiel macht.
Aber es ist interessant, weil in meiner Einleitung, als ich versucht habe zu beschreiben, was ein Influencer ist, also ich habe das auch genannt, dass als ich darüber nachgedacht habe, was ist ein Influencer? Ja, der verdient halt Werbung mit Geld mit Werbeschaltungen, die irgendwelche Produkte.
Das ist auch tatsächlich so. Und wir haben ja auch so ein bisschen geschaut, was wissen Jugendliche eigentlich über Influencer, Influencerinnen oder generell auch über Social Media Content Creators. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, so nennt ihr das ja in eurer Studie eigentlich. Ja?
Und es hat sich eben gezeigt, dass die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, mit denen wir gesprochen haben, das ganz genau wissen. Also die wissen, wie das Geld verdient wird, welche Rolle Werbekooperationen etc. spielen. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig für sie. Also in dem Sinne, dass es sozusagen gefordert wird. Sondern sie sagen, es ist ihnen sowieso klar, wie Geld verdient wird. Die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Und ja, das war schon zum Teil überraschend, dass sie da wirklich einfach sehr, sehr gut schon Bescheid wissen und teilweise auch sehr reflektiert sind und sagen, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jemand werbefinanziert ist? Gibt es da vielleicht eine Abhängigkeit von bestimmten Firmen oder von politischen Organisationen etc.?
Mhm.
Also da war es schon so, dass die Befragten sehr gut Bescheid wussten darüber.
Ihr wolltet dann verschiedene Kategorien von Influencern aufmachen. Was habt ihr da herausgefunden? Welche Arten von Influencern gibt es da? Oder darf ich überhaupt Influencer sagen? Wie würdest du das denn nennen? Influencer ist ja wieder das falsche Wort, oder?
Ja, die Sache ist, also wir reden ja von Social Media Content Creators, ein bisschen ein sperriger
Social
Begriff.
Social Media Content aber Creators.
Mhm. Die Interviews haben eben gezeigt, dass Influencer nur ein Teil von verschiedensten Akteurinnen und Akteuren die in sozialen Medien agieren sind.
Mhm.
Und die Gesamtheit sozusagen aller dort auftretenden Akteursgruppen bildet, also lässt sich eben nicht nur mit diesem Influencer-Begriff abbilden. Deswegen reden wir von Social Media Content Creators, um die Vielzahl sozusagen zu berücksichtigen. Und was wir gesehen haben, ich hatte es ja vorhin erklärt, dass wir sehr, sehr offen rangegangen sind und erstmal geschaut haben, oder danach gefragt haben, welchen Accounts insgesamt gefolgt wird. Und da, wie das auch generell mit dem Medienrepertoire ist, was sich vielleicht aus Fernsehen, Rundfunk, Social Media zusammensetzt, war es auch da so, dass eben die Befragten einer Vielzahl von unterschiedlichen Accounts gefolgt sind, also plattformübergreifend, ne? Auf Twitter weniger, aber vor allem eben auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Und
Facebook ist gar kein Thema mehr, ne?
Nee, also Facebook war vereinzelt. Ein, zwei, die das noch benutzt haben. Aber insbesondere bei den Jugendlichen haben wir gesehen, was auch die Reuters-Studie zeigt, dass eben vor allem Instagram und TikTok da im Kommen sind. Und wenn man sozusagen, wir haben ja alle 22 Interviews ausgewertet und geschaut, ob wir da irgendwie Zusammenhänge oder Muster finden. Und wenn man sich die Gesamtschau ansieht, dann ist es eben so, dass vier Account-Typen identifiziert werden können. Und das sind halt, es hat sich eben, kann ich das anders ausdrücken, damit man versteht, was ich meine.
Also, klar.
Wir sind ja aus der.
Wissenschaft, das ist immer so kompliziert, wenn die Wissenschaft mal anfängt, irgendwas zu kategorisieren und dann 17 Untertypen aufmacht. Aber okay, werden das ganz langsam durchgehen, dann verstehen wir das alles. Also vier Typen gibt's.
Genau, also man muss dazu sagen, das spiegelt die Perspektive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder. Also es ist nichts, was wir sozusagen da drüber gestülpt haben, sondern wir haben geschaut, okay, wie werden denn diese ganzen unterschiedlichen Accounts verortet? Und da hat sich eben gezeigt, dass es zum einen auf der Ebene des Akteurs passiert. Das bedeutet, ob eine bestimmte Person oder auch zwei einzelne Persönlichkeiten im Fokus stehen oder ob eben eher der Inhalt, der Hauptträger des Accounts ist. Und zum anderen die thematische Ebene. Also das bedeutet, ob es sozusagen so ein monothematischer, sehr, sehr spezifischer Inhalt ist, der da verhandelt wird, oder ob eben sehr allgemeine, universell ausgerichtete Themen im Vordergrund stehen.
Okay, also das heißt, es gibt grob erstmal zwei Unterteilungen. Bei der einen steht die Person im Mittelpunkt, bei der anderen der Inhalt.
Genau.
Und dann noch eine weitere Aufteilung. Zwar je nachdem, wie
spezifisch das ist, genau. Ob das eher themenspezifisch ist oder allgemein. Und
vielleicht können wir zu diesen Kategorien Beispiele finden, damit man sich das besser vorstellen kann.
Auf jeden Fall. Ich habe es schon rausgesucht.
Perfekt.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel die inhaltsfokussierten Accounts nehmen, da wäre beispielsweise ein Account, wo der Inhalt im Vordergrund steht und der gleichzeitig aber auch sehr themenspezifisch ist, wäre dann sowas wie beispielsweise, jetzt ist es mir empfallen.
Ich überlege auch gerade, was gibt es denn? Also ein inhaltsspezifisch, also ein Kanal, der...
Klimaneutral.
Mhm.
Genau, das wäre ein Kanal, ein Account auf Instagram, der eben sehr fokussiert das Thema Klima, Umwelt, Klimakrise fokussiert. Und da steht eben der Inhalt im Vordergrund, keine Person. Und es ist eben sehr themenspezifisch.
Ja. Genau. Da wird man keine Fitnessgeschichten finden auf diesem Kanal, sondern...
Und demgegenüber steht jetzt beispielsweise ein inhaltsfokussierter, aber sehr themenvielfältiger Account. Das wäre jetzt sowas wie der Account der Tagesschau auf Instagram oder auf TikTok, der eben auch vor allem auf Inhalte fokussiert, aber sehr allgemein gehalten ist. Ne? Da geht es ja um alle möglichen Themen, ums Weltgeschehen allgemein. Oder auch der Spiegel. War auch eine Seite, die oder ein Account, der sehr beliebt war.
Und die Jugendlichen haben diese Kanäle auch genannt als Social Media Content Creator?
Nee, insgesamt als Accounts, denen gefolgt wird.
Okay.
Genau. Und wenn man jetzt sozusagen auf die andere Accountart nimmt, also die personenfokussierten Accounts, wo eine Person oder auch zwei Persönlichkeiten im Vordergrund stehen, dann ist es so, dass es beispielsweise personenfokussierte Accounts gibt, die sehr themenspezifisch sind. Beispielsweise Herr Anwalt auf TikTok, der eben Jura- und Anwaltsthemen macht, aber als Person im Vordergrund steht.
Ja.
Dazu zählen aber auch Persönlichkeiten wie beispielsweise Katharina Glas, das ist eine Tänzerin, die auch abonniert wird, wo eben die Person im Vordergrund steht und gleichzeitig die Jugendliche ein sehr spezifisches Interesse oder auch ein eigenes Hobby damit verbindet. Und genauso dazu zählen aber auch zum Beispiel Persönlichkeiten, gibt es ja heutzutage auch super viel, also einzelne Politikerinnen oder einzelne Journalisten, Schauspielerinnen, Models, Moderatorinnen, also Persönlichkeiten, die eigentlich, ja, wo die Profession eben im Vordergrund steht, die aber in sozialen Medien halt sehr aktiv sind. Und dem gegenüber stehen dann die auch personenfokussierten Accounts, die aber sehr themenvielfältig sind. Was meinen wir damit? Also das wäre sowas wie Mr. Wissen to Go, wo wir darüber geredet haben, weil es eben eine Person ist, die aber sich nicht nur einem spezifischen Thema widmet. Genau. Oder auch Charli D'Amelio, das ist eine, ich glaube, amerikanische TikTokerin und Instagram-Persönlichkeit, die auch sich generell so diesen Themen Lifestyle, Mode, Fitness, Sport etc. widmet.
Und was sind denn jetzt für die Jugendlichen, warum ist es wichtig für die, diesen Leuten zu folgen?
Das ist ganz unterschiedlich, das haben wir uns auch angeschaut. Also wir haben sozusagen danach gefragt, ja, warum? Also ganz einfach, warum wird denn diesen Accounts gefolgt? Und wir sehen, dass eben ja einer Vielzahl unterschiedlicher Accounts gefolgt wird und die auch mit ganz unterschiedlichen Nutzungsmotiven verwendet werden, beziehungsweise aufgrund unterschiedlicher Nutzungsmotive verfolgt werden. Und wir haben auf Basis jetzt, also auf der Basis unserer Daten, auf der Basis unserer Jugendlicher und junger Erwachsener, mit denen wir gesprochen haben, das ist ganz wichtig, weil man das natürlich nicht verallgemeinern kann, ne? Also es gibt jetzt, wir haben 6 Motive identifiziert über alle Interviews hinweg, aber es ist nicht so, dass man das jetzt quantifizieren könnte oder dass es die 6 Motive sind, weshalb Influencerinnen und Social Media Content Creators gefolgt wird, ne? Genau, aber wir haben eben 6 Motive identifiziert und das sind, ich sage sie jetzt einfach mal, Kommunikation und Integration, Wissen und Information, Unterhaltung und Zeitvertreib, Orientierung und Werte, Inspiration und Motivation und soziale Nähe und Einblick. Mhm. Und es ist ja schon sehr aussagekräftig, aber vielleicht noch mal kurz, was meinen wir damit? Also Kommunikation und Integration, das ist sowas, dass eben diesen Accounts gefolgt wird, weil sie Gesprächsstoff liefern, weil man sich mit Freunden, Bekannten etc. darüber unterhalten kann, was die so machen und einfach so, ja, dafür sorgen, dass man sich selbst so ein bisschen in der Freundesgruppe auch integrieren kann, dass man darüber reden kann.
Hast du da auch ein Beispiel, welche Accounts da vielleicht genannt wurden als gesprächsstoffliefernde Accounts?
Genau, also für den, für diesen Kommunikations-Integrationsaspekt, das ist ganz interessant, weil da an allererster Stelle wirklich diese inhaltsfokussierten Themen vielfältigen Accounts wie internationale Nachrichtenanbieter stehen, weil die einfach ja, das präsentieren, ne, dass man, darüber bekommt man das mit, zum Beispiel bei einem Account der Tagesschau oder so, darüber bekommt man ganz kurz, ganz aktuell mit, was ist gerade los und das hilft halt, wenn sowas dann aufkommt in Gesprächen, dass man da mitreden kann. Und gleichzeitig sind es aber auch diese großen Social-Media-Persönlichkeiten wie Bibi und Julienko oder auch Influencerin Charli D'Amelio, die verfolgt werden, um ja mitzubekommen, was los ist. Ne? Also es war ja also
ein bisschen Klatsch und Tratsch.
Oder? Ja, genau, Klatsch und Tratsch. Als wir die Interviews geführt haben, war es ein paar Wochen oder Monate her, dass sich erstens Bibi und Julienko getrennt haben. Was halt wirklich.
Das ist Bibis Beauty Palace, meinst du? Das ist auch eine YouTuberin mit, weiß ich, wie viel Millionen Followern.
Genau, das ist eine deutsche YouTuberin, die schon in ganz jungen Jahren angefangen hat, so einen Beauty-Account zu machen und jetzt mit ihrem Freund oder Ehemann, mit dem sie auch gemeinsam Kinder hat, ja, auch ein Influencer, die haben
die waren so ein Influencer-Couple, ja.
Ja,
waren,
genau.
Die haben ihr Leben da
in Deutschland gemacht, ne? So das Influencer-Couple. Und es war echt Thema, vor allem bei den Jugendlichen. Ne? Das war das Thema auf dem Schulhof und da musstest du mitreden können. Wie das eine, das ist ganz lustig, eine Befragte von uns, Britta, eine 15-jährige Schülerin aus Hamburg, sagt, ja, also wer da nicht mitreden konnte, da hat man dann gedacht, hat die Person Handyverbot oder was? Also wirklich, das ist eben super wichtig, ne, dass man da weiß, was da los ist.
Natürlich.
Was es da für News gibt, was die Trennung angeht.
Integrationsaspekt, ja.
Genau, also das ist schon, ja, das sind so die Accounts, die da wirklich eine große Rolle spielen.
Ja, dann hattest du noch genannt?
Wissen und Information, also ne, kann man sich ja denken, das ist eben ganz klassisch eben, ja, man lernt etwas Neues dazu, man bekommt Informationen sowohl über das allgemeine Weltgeschehen, aber auch eben diese themenspezifischen Informationen wie Anwalts-Jura-Themen oder auch, viel wurde auch genannt, so Finanzthemen beispielsweise, also sehr themenspezifisch.
Mhm.
Genau. Und ja, dem gegenüber sozusagen steht so ein bisschen dieser Aspekt der Unterhaltung des Zeitvertreibs. Also ganz klassisch einfach, ich will mich ablenken, ich schalte ab oder ich habe gerade nichts zu tun, will mir irgendwie was Witziges anschauen. Da sind es dann vor allem auch ja, Dokumentationen, also Accounts, die sich mit Dokumentationen beschäftigen oder Meme-Seiten, Meme-Accounts, denen gefolgt wird. Und ja, vielleicht ganz ganz interessant, weil sich natürlich auch die Frage stellt, warum untersuchen wir das überhaupt? Also warum beschäftigen wir uns damit, wem Jugendliche und junge Erwachsene so alles folgen? Ich hatte ja genannt, dass auch ein Motiv Orientierung und Werte ist. Also das meint so Wertevermittlung, Orientierung, was relevant für mich selbst in meinem Leben ist, aber auch genau an welchen Werten ich mich eben orientiere. Und da haben wir gesehen, dass die Befragten aus unseren Interviews zumindest diese personenfokussierten, themenspezifischen Accounts, dass die eine sehr, sehr große Rolle einnehmen. Also das sind Persönlichkeiten, mit denen man zum Beispiel ein Hobby teilt, also sei es Tanzen oder Reiten oder so, oder Persönlichkeiten, die ja eben auch sehr spezifisches Themenwissen verbreiten. Und
das wären Personen, mit denen sich die Jugendlichen einfach identifizieren können, ja, und die,
genau,
so wie man das auch früher vielleicht mit Popstars, ja, gemacht hat.
Genau, also wirklich auch auf einer persönlichen Beziehungsebene sind auch teilweise ja einfach ein großes Rollenvorbild oder generell Vorbild für das eigene Leben oder für bestimmte Aspekte. Und genau, dann haben wir noch die letzten zwei Motive, also Inspiration, Motivation, soziale Nähe und Einblick. Das sind dann tatsächlich die Motive, die vor allem mit diesen, wo man dann von wirklich Social Media Influencer, Influencerinnen oder Social Media Persönlichkeiten sprechen kann, bei den personenfokussierten, vielfältigen Accounts, dass es dann einfach als interessant empfunden wird, so einen Einblick in den Alltag zu bekommen von der Person. Es kann auch beispielsweise eine Politikerin oder ein Politiker sein, wo viele der Befragten berichtet haben, dass sie das sehr, sehr spannend finden, da mal sozusagen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und was auch häufig genannt wurde, ist dieser Inspirationsaspekt. Ne? Also sei es Inspiration für ein neues Outfit oder Inspiration, was man essen kann oder auch Motivation, bestimmte Aspekte im eigenen Leben anzugehen.
Mhm, was man essen kann. Kleine Werbung hier, The Pasta Queen auf Instagram, mein neuer Lieblingsaccount. Kennst du die?
Kenn ich nicht, wurde auch nicht genannt.
Die macht, aber das ist eine Italienerin, die lebt, glaube ich, in Amerika und macht jeden Tag irgendwelche geilen Nudelrezepte. Ja, also mit dieser Kategorie kann ich mich auch identifizieren. Okay, dies nur als kleiner Einwurf. Sind wir jetzt durch? Nee, wir hatten noch eine, ne?
Nee, das waren eigentlich alle. Also wir haben über, ja, alle Motive sozusagen.
Wunderbar. Jetzt stellt sich halt die Frage auch oft, wie sehr lassen sich Jugendliche von Menschen, die im Internet eine große Followerschaft hinter sich wissen, beeinflussen?
Das war auch ein Teilaspekt, den wir auf jeden Fall angesprochen haben. Und wir haben uns angeschaut, welche Relevanz diese Social Media Content Creators generell einnehmen für die Informationsorientierung, aber auch für die eigene Meinungsbildung, wenn es jetzt um gesellschaftlich relevante Themen oder so geht. Was auch gar nicht so einfach ist, weil, also gerade der Prozess der Meinungsbildung ist ja super komplex, ne? Da gehört halt viel zu. Also generell, wie informiere ich mich so, was nutze ich zur Information? mit wem und inwiefern spreche ich über solche Dinge. Es ist ja nicht so, dass man irgendwas liest und schwupps hat man sich die eigene Meinung gebildet. Und deswegen ist es auch schwierig, sozusagen in den Gesprächen das herauszufinden. Das ist auch
etwas, was unbewusst passiert.
Genau,
ne? Man kann
genau.
ja nicht sagen, ah ja, ich habe dieses Video geguckt, deswegen denke ich jetzt so.
Ja, genau. Und ja, nur so viel dazu, dass das gar nicht so leicht
ja,
ist.
Ja, das stimmt.
Aber was wir, oder was, also ich kann ja mal ganz grob, es war ja auch nur ein Teil, den wir jetzt hier untersucht haben. Was wir sehen, ist schon, dass es so eine gewisse Unterscheidung gibt. Beziehungsweise ist es so, dass einzelne Social Media Content Creators jeweils unterschiedliche Funktionen in diesem Gesamtprozess einnehmen. Und wenn wir jetzt schauen, es gibt ja zum einen diese Inhalte oder personenfokussierten themenvielfältigen Accounts. Das heißt, es sind eben so Accounts von internationalen Nachrichtenanbietern oder auch Persönlichkeiten, die spezifisches Wissen verbreiten. Darunter würde auch MyLab fallen. Das ist ja eine Wissenschaftlerin, die über ihren YouTube-Kanal wissenschaftlich, also sehr spezifisch wissenschaftliche Themen angeht. Und solche Accounts werden als relevant für die eigene Meinungsbildung erachtet, in dem Sinne, dass sie eben Fakten und Hintergrundwissen bieten, um sich, um in den Worten unserer Befragten zu sprechen, eine fundierte oder eine professionelle Meinung zu bilden. Und da sehen wir, wir haben auch geschaut, neben den Accounts insgesamt und den Nutzungsmotiven, haben wir uns angeschaut, welche Eigenschaften da jeweils relevant sind, wie die so beschrieben werden. Und da sehen wir eben, dass genau diese Accounts vor allem als seriös, als vertrauenswürdig, als objektiv, als neutral bewertet werden. Also das sind alles Wörter, die immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wurden. Und
spielt es dafür Jugendliche eine Rolle, ob ein Account Teil von dem öffentlich-rechtlichen Netzwerk Funk ist oder nicht?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das oftmals gar nicht so gewusst wird. Also ein paar der jugendlichen Befragten sagen ganz klar, wie bei Mr. Wissen2Go, ich glaube, das ist öffentlich-rechtlich oder ja, das ist ja öffentlich-rechtlich und deswegen ist das sowieso eher neutral. Aber bei den meisten ist es so, dass das gar nicht genau gewusst wird, wer jetzt hinter einem Account steht.
Mhm.
Und deswegen ist aber schon so das Gespür dafür da, vor allem das Gespür, ob jemand seine eigene Meinung kundtut oder ob das was Objektives ist, was da berichtet wird.
Also die Jugendlichen stellen sich die Frage und versuchen das zu analysieren.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon bei den meisten von unseren Befragten ein sehr, sehr reflektierter Umgang auch damit. Aber vielleicht, um das nochmal kurz zu sagen, weil im Gegensatz dazu stehen eben diese personenfokussierten Accounts, die auch wichtig sind, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber das wird dann eher als persönliche oder überblicksartige Meinung bezeichnet. Und das ist, wie ich auch vorhin schon erzählt habe, wichtig, um eben ja oberflächlich mitreden zu können, um sich über lustige oder neue Ereignisse austauschen zu können. Das heißt, diese Accounts, und hier sind es eben vor allem diese großen Social-Media-Persönlichkeiten, die sind auch super wichtig für die Meinungsbildung, um mitreden zu können. Aber die meisten der Befragten können halt schon differenzieren und wissen, okay, wenn ich aber wirklich was wissen möchte oder wenn ich nochmal mir nicht so ganz sicher bin oder was mitbekomme und nochmal nachschauen möchte, dann sind es eben andere Quellen, auf die zurückgegriffen wird.
Jetzt ist es ja so, dass bei Social-Media-Persönlichkeiten die verschiedenste Themen oder ein breites Themenspektrum behandeln oder auch themenspezifische Kanäle, manchmal die Grenze zum Journalismus ein bisschen verschwimmt. Ist es denn so, dass der Journalismus Angst haben muss, dass Influencer ihm den Rang streitig machen bei den Jugendlichen?
Also die Frage kommt immer und ich, also das ist jetzt ein Mix aus den Erkenntnissen, die wir aus den Interviews ziehen und ein Mix meiner persönlichen Meinung durch die ganzen Gespräche und Interviews und alles, was ich so lese und mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, denen ich spreche. Und da sehen wir einfach immer wieder, und das zeigt ja auch die Studie, dass das nicht so ist, weil diese Persönlichkeiten die jetzt aufkommen, diese neuen Akteure sozusagen im journalistischen Feld, super wichtig sind, aber wie wir sehen, erfüllen sie einfach ganz andere Bedürfnisse. Also es ist eher so das Bedürfnis nach Orientierung, nach Inspiration etc., weshalb diesen Personen gefolgt wird. Und wenn es aber um glaubwürdige Informationen oder eben auch um informative Inhalte geht, da ist es so, dass sich so eine Sonderstellung sozusagen des Journalismus zeigt. Und deswegen, ja, wir kooperieren ja, wie gesagt, im Gesamt-Use-to-News-Projekt auch mit unterschiedlichen Nachrichtenanbietern, die sich ja auch zur Aufgabe machen, junge Zielgruppen zu erreichen und in dem Zuge neue Produkte entwickeln, neue Angebote ausprobieren etc. Und da ist es schon so, dass man auch über beispielsweise Kooperationen mit einzelnen Persönlichkeiten nachdenken kann. Das wird ja auch schon gemacht. Also das Funknetzwerk setzt ja genau da drauf, um ja, dass sie einzelne Personenmarken sozusagen aufbauen oder bereits bekannte Personen mit denen kooperieren. Und ich würde schon sagen, dass da auch eine Chance einfach besteht, ne? Weil das sind eben Persönlichkeiten, die eine große Followerschaft in der Regel mitbringen, die ja auch, was ganz wichtig ist, genau die Zielgruppe bedienen, die ja Nachrichtenanbieter wirklich sehr, sehr gerne bedienen möchten. Und wenn man da schaut, dass eine Kooperation eingegangen wird mit einer Persönlichkeit, die jetzt vielleicht nicht ausschließlich mit den Aspekten Werbekooperation und Fitness assoziiert wird, dann glaube ich, kann da auch schon eine Chance drin liegen. Wobei aber, wenn das der Journalismus ist, wirklich, das zeigt auch unsere Studie nochmal, die journalistische Komponente, das heißt die journalistische Arbeitsweise und das, was Journalismus ausmacht, nicht, ja, das sollte nicht verloren gehen, beziehungsweise das sollte auch dann beibehalten werden.
Also das wäre sozusagen, und damit wollen wir jetzt auch schon zum Ende kommen, das wäre sozusagen deine Message an Journalistinnen und Journalisten, wenn die sich gut positionieren wollen mit ihren Inhalten auf Social Media, dann sollten sie was machen?
Sie sollten sich überlegen, wen sie wo erreichen möchten, welche Bedürfnisse sie eigentlich erfüllen möchten. Und wenn es jetzt um Kooperationen geht, schaut, ja, mit welchen Persönlichkeiten würde es eigentlich in Frage kommen und wo kann man vielleicht eine gute Kombination aus zielgruppengerechter Ansprache, aber gleichzeitig wertvollem Content und ja, journalistischen Recherche und Sorgfaltspflichten nachkommen, also diese Kombination zu schaffen.
Also Influencer nicht als Konkurrenten sehen, sondern Mitstreiter.
Ja.
Vielen Dank, Leonie, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Studie ist vor kurzem erschienen. Wir verlinken die unten in den Shownotes, falls sich da jemand genauer informieren will. Informieren kann man sich aber auch auf unserer Website leibniz-hbi.de oder auf Twitter vorbeischauen, dort heißen wir @Bredow-Institut. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.